Kino Interview Lounge.
Der Star Talk mit Christian und Bettina Aust.
Ich leg los. Bettina, bist du pronto? Alles klar. Herzlich willkommen in der Kino-Interview-Lounge.
Wir sind Bettina und Christian und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass er wieder mit dabei ist. Sein letzter Besuch in der Lounge ist noch gar nicht so lange her. Wir begrüßen den Regisseur. Ich mache jetzt, der Vollständigkeit halber, mache ich jetzt alles. Ja, also den Regisseur, Drehbuchautor, Produzenten, Filmkomponisten, der du ja auch mal warst, und Ex-Schauspieler. Simon Verhoeven. Hallo Simon.
Hi. Na? Hallo.
Das ist ein langer Tag heute, ne?
Das ist ein langer Tag, ja, aber das ist ja auch schön.
Ja. Wenn ihr euch über die Geräuschkulisse wundert, wir sind nämlich in Berlin und da ist heute zum Deutschen Filmpreis so ein großes Treffen. Ja, alle treffen sich, feiern heute Abend noch und geben eben viele Interviews.
Ne? Und Fotoshooting, und deswegen haben wir so ein bisschen Geräusche im Hintergrund. Die Schnellfragerunde, Simon, die fällt diesmal aus. Die hast du ja schon gemacht, als wir uns getroffen haben. Für das erste Mal für den Film Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Ja, wenn ihr die hören wollt, alte Folge nochmal anhören, ne?
Über die Entstehungsgeschichte des Films, da hat Simon ganz viel erzählt.
Und es gibt einen freudigen Anlass für unser Treffen heute, weil dein aktueller Film, über den wir eben gerade schon gesprochen haben, Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die Verfilmung von Joachim Meyerhoffs gleichnamigen Bestseller, ist 7-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert.
Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, dann bester männlicher Hauptdarsteller, Bruno Alexander, deine Mutter, beste weibliche Hauptdarstellerin, Senta Berger, und dann haben wir auch noch die beste männliche Nebenrolle,
Michael Wittenborn.
Ich habe noch was vergessen, da gab es
ja dann gibt's noch die Tongestaltung, gibt es auch noch.
Ja, also 7-mal, das ist schon...
Ja, ich hätte mich auch nicht beklagt, wenn es noch öfter gewesen wäre.
Es hätte noch mehr sein können, meinst du?
Ja, also das ist natürlich, ich freue mich wahnsinnig über diese Nominierung, gerade auch über Regie und Drehbuch. Das ist eine besondere Ehre, in einem sehr starken Jahr da in dieser Gruppe von 3 Leuten inkludiert zu sein für mich. Aber natürlich ist man als Regisseur auch so ein Filmpapa, und meine anderen Gewerke, wie zum Beispiel Schnitt, Szenenbild, Musik, Kostümbild, Maske, ich hätte mich auch sehr gefreut für die. Das haben auch tolle Arbeit geleistet, und umso schöner ist es, dass sie sich im besten Film, für den wir eben auch nominiert sind, da können sich ja dann alle wiederfinden.
Das stimmt, der gilt für alle, also der Preis für das ganze Team. Ne?
Ja, und für dich war das ja auch eine sehr emotionale Arbeit, das hattest du uns beim letzten Mal erzählt. Was bedeutet das jetzt für dich, wenn dieser Film nominiert ist, eventuell auch Auszeichnungen bekommt? Ist das so dann die Kirsche auf der Torte?
Ja, das ist es bereits. Also, weil ich möchte jetzt gar nicht so denken, dass ich dann, wenn ich nichts gewinne oder wenn wir nichts gewinnen, dass wir dann alle Verlierer sind. Ne? Weil das wäre ja sozusagen eine komische Logik. Also wenn man etwas, was so schön ist, diese Nominierung dann so in seinem Kopf umformatiert zu, und dann hat man plötzlich verloren, ja, wenn man es nicht kriegt. Insofern, ich freue mich wirklich wahnsinnig über die Nominierung, und das ist bereits ein großer Preis. Für mich stehen wir schon auf dem Treppchen. Ja. Wenn wir jetzt noch gewinnen, ist es die Kirsche auf der Kirsche. aber es ist bereits
Doppelkirsche.
Ja, aber es ist bereits die Kirsche. Wir gucken, ob es noch ein Doppelkirsch wird. Ne?
Ich war eben richtig, als du sagtest Verlierer, also da war ich richtig so ein bisschen so, was ist das denn? Also das ist so ein positiver Film.
Genau, aber das meine ich eben damit, so darf man es eben nicht sehen. Also ich finde, dass man aufpassen muss, man freut sich, weil ich kenne es ja auch, ich war schon öfter nominiert für Preise, und wenn du dann nicht gewinnst, dann kommen die Leute so zu dir und sagen, ah, oh, hast du verloren, ah, oh, schade, na, tut mir so leid. Und ich denke mir so, hey, nee, man muss die Nominierung erstmal feiern, und das Gefühl soll dann auch weitergehen, selbst wenn du nicht gewinnst. Dann brauchst du nicht dich als Verlierer fühlen, ja. Mhm.
Uns ging das ja auch so ein bisschen so, weil das Gespräch mit dir war ja sehr schön im Vorwege, und wir haben das ja auch ein bisschen verfolgt, die Zahlen, gebe ich zu. Der hat ja jetzt schon weit mehr als 1 Million Besucherinnen und Besucher.
Weißt du, wie viele Besucherinnen und Besucher sind genau sind? Weil wir haben versucht, das zu recherchieren.
1,2.
Sind herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
Super. Ja, danke.
Bei uns im Kino um die Ecke läuft der Film auch noch.
Ja, ich gucke da immer so, ist er ausgewechselt? Nein, er läuft.
13. Woche jetzt.
Ja, und läuft und läuft. Wie hast du diese Reise erlebt vom Filmstart bis jetzt?
Mit einer großen Erleichterung. Also ich wusste von den Test-Screenings, dass der Film sehr gut ankommt bei den Menschen, wenn sie ihn denn sehen. Aber du weißt nie, wie es dann wirklich funktioniert in den Kinos. Und es ist einfach eine große Erleichterung, wenn dann ein Film sein Potenzial was du denkst, in dem Film zu sehen, wenn er das auch wirklich dann schafft auszuspielen. Und wenn, ich habe so viel Liebe bekommen für den Film, ich habe so viel Mails bekommen wie noch nie, unser Produktionsbüro hat so viel Mails bekommen, ich habe die auch alle was beantwortet selbst, weil ich mir dachte, das ist gutes Karma, wenn ich da antworte, das ist mir noch nie passiert.
Magst du mal so erzählen, so exemplarisch, was da so drin stand in den
Mails?
Ach
ja, sehr persönliches oft, also ganz oft einfach nur rührende Komplimente für den Film, danke. Danke für den Film. Wir waren mit der Familie drin, wir waren mit der Tochter drin, wir waren mit der Großmutter drin oder wie auch immer, unterschiedliche Altersklassen auch. Ganz auch oft auch noch an meine Mutter gerichtet. Gratuliere nochmal an Frau Berger für diese Rolle und der Film hat uns glücklich gemacht. Oder es kommen dann spezielle Geschichten mit rein, plötzlich mein Vater ist gestorben vor ein paar Jahren oder meine Mutter, mein Bruder. Menschen erzählen uns dann plötzlich offen, was sie bewegt hat, welche Lücken in ihrem Leben existieren und sagen dann, danke, der Film hat mich irgendwie glücklich gemacht, aufgebaut, mir Zuversicht gegeben, mir Humor geschenkt. Das ist schon, habe ich noch nie gehabt so. Und ich hatte ja schon Filme, die 4 Millionen Zuschauer gehabt haben. Aber trotzdem, die persönliche Reaktion ist einfach außergewöhnlich hoch bei dem Film.
Haben wir auch so festgestellt, wenn wir mit Menschen drüber gesprochen haben, die haben immer gesagt, nee, also die haben nicht gesagt, das war gut oder hat mir gefallen oder so, sondern die waren immer gleich so, ja, sehr guter Film. Ne? Also kann ich nur weiterempfehlen. Also es ist ganz interessant, wie die Reaktionen da waren. Ne?
Und ich fand es ganz spannend. Wir haben so sehr unterschiedliche Bekannte und Freunde, auch so vom Alter her. So eine meiner jüngsten Freundinnen ist Nele, die ist Anfang 20. Und auch die sagte, der hat mich irgendwie berührt. Das war einfach so schön, da reinzugehen. Mhm. Und ja.
Du hast mehrere Generationen damit abgeholt, auf jeden Fall. Ist ja auch selten. Ne?
Ist selten und ist auch etwas, was man nicht forcieren kann, vielleicht 100%. Es war halt in dem Roman eine Menge drin. Du hast eben diese tolle Paarung zwischen den Großeltern und dem jungen Enkel, der da mit 20 Jahren hineinkommt in diesen Haushalt. Also diese Spanne hast du einfach da drin, Großeltern und Enkel. Und ich glaube, in dem Film geht es sehr darum, seinen Weg zu finden im Leben und auch seinen Weg immer wieder zu finden und auch Abschied zu nehmen von Träumen, von Menschen. Und diese Themen sind so universell und begegnen auch den Menschen in jeder Lebensstufe wieder. Also wir kennen das auch, wenn wir Abschied nehmen müssen von Menschen, die alt sind oder auch von Menschen, die noch gar nicht so alt sind. Und man muss ja im Leben immer wieder seinen Weg irgendwie finden. Und darum geht's in dem Film. Und deswegen, glaube ich, spricht er auch so unterschiedliche Altersgruppen an.
Das ist eine sehr, sehr große Schnittmenge, die du da getroffen hast. Simon, wie ist das bei dir? Guckst du dann regelmäßig so die Zahlen so täglich?
Voll.
Ja? Erzähl mal.
Ja, das ist schrecklich. Also ich habe so eine App, die habe ich von Warner freigeschaltet bekommen. Ah, jetzt ist da draußen, schreit gerade ein Kind herum.
Ein zukünftiger Filmstar vielleicht, wir wissen es nicht. Deswegen wollen wir es nicht tadeln. Vielleicht wird es irgendwann mal für den Deutschen Filmpreis nominiert.
Aber ich mache einfach weiter.
Genau, ein Filmfan wird es auf jeden Fall.
Also ich habe so eine App freigeschaltet bekommen von Warner Brothers, die natürlich da ganz andere Möglichkeiten haben, als wir, die dann irgendwie die Filmnachrichtenseiten checken, wo man wirklich in Realtime, in Echtzeit sieht, wie der Film in den Kinos läuft, performt. Du siehst einfach die Ticketkäufe in Realtime. Das heißt, wenn du einen Film hast, der läuft, der gut läuft, dann wirst du ein bisschen abhängig, weil du guckst dauernd auf diese App und zeigst und pusht Refresh, Refresh. Weil du willst, und es ist natürlich interessant, du siehst auch genau die prozentuale Entwicklung. Ja. Und das war das Tolle zu sehen, dass der einfach am zweiten Wochenende schon am dritten Tag zulegt zum zweiten. Also dass die eine tageweise hatte, der einfach Steigerungen, wo du gemerkt hast, da ist eine Kraft, da ist eine Mundpropaganda. Und da habe ich schon am Anfang sehr oft reingeguckt. Dann irgendwann hörst du auf damit, klar.
Das ist ganz witzig, weil wir haben mit Sönke Wortmann noch ein Interview gemacht zu die Eltern.
Ui.
Und der sagte auch so, ich war abhängig davon, ja, also süchtig. Und nach dieser App, ne, die hatte auch so dieses Tool und musste sich richtig mit Gewalt irgendwie dann irgendwann davon emanzipieren wieder. Ne,
naja, bei die Eltern war er vielleicht nicht so abhängig davon. Da hat er vielleicht nicht so aufgeguckt.
Nee, aber vorher wahrscheinlich.
Aber Simon, du hast ja schon gesagt, der Film hat ja sein Publikum gefunden und das Publikum den Film. Also das ist ja dann auch, denke ich, eine Erleichterung, wenn es so gut läuft.
Ja.
Aber das kann ja auch so ein Wechselbad der Gefühle sein, ne? So eine Achterbahn.
Ja,
manchmal läuft das ja nicht
furchtbar,
so.
Furchtbar, ja klar. Also wenn du darfst dich natürlich nicht, wenn es gut läuft, wie gesagt, dann ist es toll und dann schaust du da auch drauf und dann macht es dich auch glücklich. Aber wenn du einen Flop hast, also was heißt ich zum Beispiel, ich hatte einen Film vor, weiß nicht was, 4 Jahren jetzt oder was, Girl, You Know It's True, die Story von Milli Vanilli. Und da hatte ich mir wirklich viel mehr Zuschauer ausgerechnet und gedacht oder gehofft oder war auch zuversichtlich, dass, weil ich, das war ein guter Film. Wir wussten auch, dass er im Testscreening gut performt hat. Aber das Interesse war einfach nicht da. Es war einfach kein großes Interesse. Die Leute fanden es auch irgendwie albern, die Story von Milli Vanilli, von dieser Popband. Was ist denn da jetzt wirklich die... Als ihn dann, die Leute, die ihn gesehen haben, waren dann überrascht, haben gesagt, wow, das hat mich ja berührt. Aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, so diese PS auf die Straße zu bringen, sage ich mal. Ja, also diese Kraft. Und das ist bei manchen Filmen so. Du kannst es nicht genau wissen. Du hast dein Bestes gegeben. Du denkst, du hast auch einen guten Film gemacht. Und der läuft sogar in den Testscreenings gut. Trotzdem gehen die Leute nicht rein. Und dann ist es schon sehr, kann es sehr bitter sein. Ja.
Wie geht's? Entschuldigung. Oh. Ich weiß nicht, was
das war. Aber wenn jeder wüsste, wie es geht... Dann wäre ja jeder ein erfolgreicher Filmregisseur, ne? Also wenn man wie man wüsste, wie es funktioniert am Ende, ne? Warum, ja. Was die Mechanismen sind, ne?
Aber wie gehst du dann den Fall, den du jetzt gerade Girl, I Know It's True, ja? Wie gehst du dann damit um? Du hast das jetzt sehr gut erklärt, warum es nicht funktionierte.
Naja,
ja, du hast ja viel Arbeit und Herzblut.
Wie geht man damit um?
Ja,
also
schwierig,
ist
ne?
Einfach, naja, es ist halt ein bitterer Schlag erstmal so, ne? Das ist das Komische bei meinem Beruf, dass jeder kann auch von außen sehen, wie es läuft. Also jeder kann ja in seinem Beruf Rückschläge haben, aber niemand trägt es so öffentlich auf. Also Leistungssportler vielleicht noch. Das ist vergleichbar. Wenn irgendwie eine Mannschaft verliert, dann kriegt es jeder mit. Wenn die ausscheiden, kriegt es jeder mit. Und in unserem Beruf ist es auch ein bisschen so, dass du, wenn du einen Film hast, der nicht läuft, die Branche kriegt es zumindest mal mit. Und es ist dann schon ein Schlag, weil du hast da so lange dran gearbeitet. Aber man kann sich natürlich auch immer wieder hochziehen daran, dass man trotzdem vielleicht den Film gemacht hat, den man machen wollte oder den besten Film, den man machen konnte. Und du kannst dich nicht nur vom Zuschauern abhängig machen. Das geht halt nicht.
Aber wahrscheinlich brauchst du schon so einen Abstand auch dazu, ne? Also dass du es erstmal sacken lässt. Weil in dem Moment, in dem es nicht funktioniert, nützt dir das ja auch nichts, ne? Die Analyse, oder?
Nein, da bist du erstmal einfach nur niedergeschlagen. Also war ich auch. Ich war einfach nur niedergeschlagen und habe es auch nicht ganz verstanden, dass er nicht ein bisschen bessere Zahlen... Er kam dann zum Glück, also auch durch Mundpropaganda, hat sich unglaublich gesteigert und hat dann knapp 500.000 Zuschauer letztlich gemacht, was okay ist. Aber er konnte sich nicht erholen von diesem Anfangs-Desinteresse, sag ich mal, was da war. Und das war schon sehr enttäuschend.
Aber wir wollen ja nicht nur von den Niederlagen sprechen.
Nein, aber das gehört eben dazu. Das
es ist ja, aber es gehört dazu, genau.
Finde, und das ist eben schon, finde ich auch gut, dass wir darüber auch sprechen, weil Das ist aus dem Scheitern wirst du auch besser. Mhm. Na, also ich hab ja auch Filme gemacht, mein erster Film, den hat gar niemand gesehen, so ungefähr 100 pro. Und trotzdem war das für mich vielleicht der wichtigste Film, weil ich so viel gelernt habe dabei und verstanden habe, was ich machen wollte und warum ich es vielleicht nicht konnte damals noch. Also das Scheitern ist ganz wichtig. Ja.
Mhm. Für alle Menschen, die künstlerisch was machen, ist das ja immanent. Ne? Also dieses Problem, sage ich jetzt mal.
Aber 100 pro, dafür hast du ja immerhin auch eine Nominierung bekommen für einen Förderpreis.
Ja, das stimmt, ja.
Und inzwischen hast du ja, ich glaube, wenn wir es richtig gezählt haben, so roundabout 20 Auszeichnungen. Und jetzt Deutscher Filmpreis. Du könntest ja theoretisch mehrere Preise bekommen. Bereitest du dann unterschiedliche Reden vor? Machst du es mit Stichworten? Wie willst du es machen?
Nein, gar nicht. Also ich mache mir sicherlich Gedanken, was ich sagen würde in Stichpunkten. Aber ich mache auch keine Rede, sondern dass ich wüsste, was wem ich danke. Und was vielleicht noch eine Sache ist, die ich sagen würde. Aber ich glaube wirklich tatsächlich, ich bin jetzt nominiert mit einem Cannes-Gewinner, mit dem Gewinner von Cannes, deutschen Film Mascha Schilinski, In die Sonne schauen und mit der Berlinale-Gewinner, Gelbe Briefe, ein politischer Film, der auch noch in der heutigen Zeit eine besondere Relevanz, glaube ich, genießen wird. Es würde mich wirklich überraschen, wenn ich jetzt gewinne. Deswegen, mich hat es ja schon überrascht, dass ich nominiert worden bin und es freut mich total. Trotzdem werde ich natürlich eine Rede vorbereiten, ne? Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Bruno Alexander größere Chancen hat zu gewinnen, weil er, weiß ich nicht, weil es einfach so eine sensationelle Performance ist und jeder kann sich, glaube ich, darauf ganz gut einigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Mutter einen Preis gewinnt, ist aber auch, also ich möchte auch hier die Nominierung, ist die erste Nominierung für meine Mutter, die 84 Jahre alt ist, noch nie einen deutschen Filmpreis eine Nominierung gehabt. Das ist auch schön und da möchte ich jetzt nicht dauernd denken, ja was ist, wenn sie nicht gewinnt oder wenn sie gewinnt. Ich finde das jetzt schon toll.
Das wäre ein schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk, oder?
Richtig. Das wäre total super, aber man muss eben, wie gesagt, aufpassen, dass man da mit der richtigen Erwartung hingeht, weil sonst wird es möglicherweise auch ein total bescheidener Abend.
Ja, aber der Moment so, Senta Berger mit der Lola
ja,
in der Hand
super.
Und der ganze Saal steht auf. Ich, ja, sehe, das schon, ich ja. sehe das schon vor mir.
Sie hat ja gerade einen Ehrenpreis bekommen, deswegen ist es lustig, ne? Weil sie hat einen Ehrenpreis bekommen, gerade vor weiß nicht was, 4 Jahren oder so. Und da ist ja der ganze Saal aufgestanden. Also es gab diesen Moment ja schon. Sie hat die Lola, die Ehrenlola bekommen. Und jetzt ist sie dann wirklich nochmal als beste Hauptrolle nominiert. Das ist allein ja schon toll. Das ist cool.
Absolut.
Aber sie ist so fit, dass sie jetzt nach dem Sturz, dass ihr da wieder zusammen dann.
Sie kann jetzt langsam wieder gehen. Also sie hat ja einen schweren Oberschenkelbruch gehabt und deswegen konnte sie auch nicht die Premiere von unserem Film, von der Lücke mitmachen und so. Und jetzt ist sie wieder, sie kann jetzt wieder gehen nach der OP. Sie wird in Berlin sein, ja.
Aber es war wahrscheinlich ein ganz schöner Schreck für dich, ne? Als du davon gehört hast. Sie war in Hamburg.
Klar.
Ja. Ist von der Bühne gefallen, glaube ich, ne?
Genau, bei einer Probe für die Lesung. Also nicht mal bei der Lesung selber, sondern bei der Probe. Hat sich, wie gesagt, einen schweren Oberschenkelbruch zugezogen und hat aber dann auf dem Boden liegend gesagt, sie will unbedingt Lesung machen. Also war natürlich auch im Schock, aber das wurde mir halt erzählt, ich war ja nicht da, dass sie gesagt hat, nee, ich kann trotzdem die Lesung machen. Das finde ich recht erstaunlich. Also das zeigt auch, wer meine Mutter ist. So.
Dass sie die Power da irgendwie auch hat, emotional, und dann einfach sagt, ich mache da weiter.
Sie wollte einfach aufstehen, sich hinsetzen und die Lesung machen. Und dann haben ja alle, die dort waren, gesagt, bitte stehen Sie nicht auf. Sie haben, das sieht nicht so aus, als ob Sie ausstehen sollten.
Aber das ist noch alte Schule, ja? Also
das ist schon alte
jüngere Schule. Kollegen, leichter Schnupfen, ich kann heute nicht auftreten. Senta Berger,
richtig.
Oberschenkelhalsbruch, will doch die Lesung machen.
Ja, das ist richtig, ja. Ja. Nee, die hat extreme Disziplin. Ja.
20 Preise, die müssen ja irgendwo aufbewahrt werden und archiviert, oder stehen die bei dir irgendwo rum? Hast du so einen
ja.
Ego-Raum, wo du reingehst
Nein.
und dich schlecht fühlst?
Im Wohnzimmer, die sind einfach im Wohnzimmer in der Ecke von so einem Bücherregal, da gibt es halt eine Ecke. Oder
als mal, Buchstützen?
Na, ja, fast so ein bisschen, fast, ja. Aber es ist schön, also ist halt ein bisschen, ich bin ja auch ein Fußballjunge gewesen, das heißt, ich habe früher Pokale auch gewonnen, Torschützenkönig.
Hast du auch
und
gesammelt
so.
Dann?
Ja, und für mich ist es dann so ein bisschen, dann stehen die halt neben so einem 40 Jahre alten Torschützenpokal, stehen dann halt auch diese Preise rum und haben auch eine Bedeutung für mich. Und ich, klar, man freut sich drüber, aber du darfst dich natürlich nicht in den Werten da dran hängen. Das ist auch nicht so ernst nehmen. Ne? Wenn du das zu ernst nimmst, diese ganze Preise-Nummer, dann wirst du nur enttäuscht sein, weil du wirst sie auch ganz oft nicht bekommen. Und ich habe es auch ganz oft nicht bekommen. Also das darfst du nicht so ernst nehmen. Es ist ja auch ein bisschen absurd, Filme, die völlig verschiedene Drehbücher haben, miteinander zu vergleichen. Wenn du beste Regie vergeben müsstest, müsstest du ja eigentlich sagen, die müssen alles gleiche Drehbuch verfilmen. Also dies überhaupt solche, es hat auch was Absurdes, sozusagen Filme, die ganz unterschiedliche Geschichten erzählen, miteinander zu vergleichen und Preise zu vergeben. Trotzdem freut man sich, wenn man einen bekommt.
Aber du siehst das ja so locker sportlich, hört sich jetzt so an.
Ich versuche es.
Ja. Wenn du hast ja wirklich viele Filme gemacht, viele Auszeichnungen bekommen. Wenn du da jetzt drauf schaust, die Frage, man kann nicht fragen, was ist dir am wichtigsten, aber wenn du guckst, der emotionalste Preis vielleicht, was...
Also einmal der Ernst-Lubitsch-Preis für mich bestimmt. Das war einfach nur ein besonderer Preis, weil er einfach im Geiste von einer intelligenten Komödie steht, die Tradition hat in Deutschland. Den habe ich bekommen, hat mir Mario Adorf überreicht. Da war mein Vater auch noch am Leben. Das war einfach ein sehr schöner Abend, das weiß ich noch. Und vielleicht der erste größere Preis, den ich gewonnen habe, der Bambi auch, aber der Bayerische Filmpreis für Männerherzen, fürs beste Drehbuch. Das hat mir damals echt mich so krass ermutigt, das weiß ich einfach noch, weil es kam nach Jahren, wo nichts gelungen ist in meinem Leben, alles wurde immer abgesagt, und jetzt habe ich einen Film gemacht und das war ein Hit und dann haben die mir auch noch einen Preis gegeben dafür, der wurde dann auch für einen deutschen Filmpreis nominiert, eine beste Nebenrolle gewonnen, Justus von Dohnanyi, diese Preise für diesen Durchbruchsfilm von mir, Männerherzen, die waren wichtig, weil die haben mir wirklich so nochmal Mut gemacht, einfach, ja.
Toll. Und den Lubitsch-Preis, wofür hattest du den bekommen?
Ich glaube, für Nightlife war das, ja. Aber möglicherweise wollten sie mir auch schon für Willkommen bei den Hartmanns geben, das weiß ich nicht mehr genau. Es war, glaube ich, das ist so ein bisschen immer so ein Gesamtwerkpreis. Lubitsch, glaube ich, die schauen sich schon auch die Preisträger an, ob sie generell zu dem Preis passen. Und das war schon eine große Ehre, weil ich bin großer Fan von dieser Art von Komödie, für die Lubitsch steht.
Wir haben vorhin mit Bruno Alexander gesprochen, deinem Hauptdarsteller.
Ja.
Und haben ihn so ein bisschen auch über die Zusammenarbeit mit Senta Berger natürlich gefragt. Das war ganz lustig. Er erzählte so, also erstmal hat er sie ja einfach geduzt. Und er konnte es dann auch nicht wieder zurücknehmen. Und dann sagte er, ja, Senta Berger, die hat mich so ein bisschen ausgecheckt am Anfang und so. Und dann hat sie wohl Simon auch gesagt, also bist du ganz sicher, dass er der Richtige ist?
Ganz am Anfang war das so, ja.
Und ein Casting. Er hat das aber auch mitbekommen. Ne?
Also, das weiß ich nicht.
Also er hat mir gesagt, er hat das irgendwie...
Ich glaube, ich habe es ihm eher erzählt.
Ja. Genau. Und
meine Mutter war nicht hundertprozentig überzeugt von ihm beim ersten Mal, weil er war auch einfach noch so ein bisschen unsicher und ein bisschen, er wirkte sehr stabil und wir haben eigentlich eine Figur gesucht, die auch fragil wirkt, die verletzlich ist und er wirkte sehr, so, den kann nichts so schnell umhauen. Und ich habe es aber in ihm gesehen einfach und bin da auch dabei geblieben bei der Entscheidung. Also sie hat jetzt nicht gegen ihn gewählt. Sie hat nur gefragt, bist du ganz sicher? Und das ist auch eine wichtige Frage, weil das ist eine der wichtigsten Regieentscheidungen. Wer ist dein Hauptdarsteller? Und wenn das nicht klappt, klappt gar nichts. Wenn das nicht funktioniert. Deswegen ist es legitim, das wirklich sehr, sehr lang zu überlegen. Aber ich habe ja gar nicht lange überlebt. Und er hat 8 Kilo abgenommen für die Rolle.
Wow, und, ja. Wahnsinn. Das ist.
Und plötzlich sah er nicht mehr so stabil aus. Plötzlich sah er so ein bisschen verletzlicher aus. Das hat wirklich nochmal, und jünger. Du wirst auch dann so ein bisschen jünger plötzlich, hat er gewirkt. Das war einfach wichtig für diesen Film, weil wir am Anfang eben mit diesem enormen Schmerz reinstarten. Sein Bruder ist gerade gestorben und da wollte ich, da war das, es hört sich komisch an, aber es hat einfach geholfen. Und er hat mir halt auch gezeigt, er hat das Gewicht sofort abgenommen. Das musst du auch erstmal machen, das macht nicht jeder so radikal. Und meine Mutter ist mittlerweile der allergrößte Bruno Alexander-Fan, also muss man auch dazu sagen. Sie liebt den Jungen. Und findet es sensationell.
Und jetzt ist er nominiert als bester Hauptdarsteller.
Richtig, ja.
Besser geht es gar nicht, aber es ist schon so, die Kamera macht irgendwie dicker. Ne? Also weil Bruno Alexander war ja vorher auch nicht, wie soll ich sagen, eine Tonne oder so.
Nö, gar nicht. Er wirkte so, war einfach nicht ganz normal, ganz normaler Junge. Und wir wollten aber diese Fragilität. Und haben wir gedacht, abnehmen, es würde mithelfen. Ja? Und das hat er getan.
Nach so einem intensiven Stoff, so einer intensiven Erfahrung, wie bist du da drauf? Also stürzt du dich gleich in die nächste Geschichte? Sagst du, ich lasse mir jetzt erstmal Zeit, ich nehme mir meine Zeit, um mich neu zu sortieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Also ich habe schon ein Projekt, an dem ich jetzt gerade schreibe, was möglicherweise dann auch schneller gemacht werden könnte. Und ich versuche mich auch nicht so groß verrückt machen zu lassen, dass ich, mir ist klar, dass Die Lücke ein sehr besonderer, einzigartiger Film ist und den ich zum Glück machen durfte. Aber wenn ich jetzt mein Leben lang versuche, dieser Lücke hinterher zu rennen, dann gibt's eine große Lücke, nämlich da mache ich gar keinen Film mehr. Weil das ist eben so. Jeder Film ist anders und mein nächster Film wird vielleicht auch mehr wieder eine Art Popcorn-Kino. Ich bin auch nicht so leicht, eine Schublade zu kriegen. Ich glaube, ich wandere so zwischen Arthouse und Publikumskino oder Popcorn-Kino, das ist für mich selber auch schön, dass ich mich nicht so einordnen muss und so begrenzen muss. Ja, was immer kommt, wird kommen und ich habe verschiedene Projektideen und mal sehen, wohin es mich trägt, aber ich versuche mich da nicht so verrückt zu machen.
Und woran du jetzt schreibst, magst du da schon 1-2 Sätze sagen? Oder?
Nee, das kann ich nicht, also darf ich noch nicht und würde ich auch noch nicht, weil es einfach noch, es ist noch ein bisschen zu früh, um wirklich Sinnvolles darüber zu sagen.
Nicht einmal in der Kino-Interview-Lounge?
Nee,
er kommt dann nochmal wieder.
Nee, tatsächlich, komme ich einfach lieber nochmal vorbei und dann reden wir drüber. Und ich weiß auch gar nicht, weil ich habe 2-3 Sachen, an denen ich halt rumentwickle. Und bei einem kann es sein, wenn es gemacht wird, dann wird es relativ schnell gemacht werden. Aber ich weiß es einfach nicht. Und dann rede ich jetzt drüber und dann wird es nicht gemacht und ist ja, doof.
Dann kommst du lieber nochmal wieder, finde ich auch. Und also du bist dann aber niemand, der erstmal sagt, ich muss jetzt hier mal so ein paar Monate ganz runterfahren auf null.
Kann ich mir gar nicht leisten.
Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Naja, nee, also doch auch. Also ich meine, ich habe zwei Kinder, 2 Katzen. So, ich muss schon immer die Miete nach Hause bringen. Ne? Und das ist natürlich super gewesen jetzt mit dem Film. Aber du bist jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht Hollywood. Ne? Also wir sind jetzt hier nicht dann sozusagen über den Berg und müssen nicht mehr arbeiten. Und ich arbeite ja auch gerne und ich versuche, in der Zeit, in der ich jetzt bin, ich merke einfach, ich kann jetzt viel schneller Projekte generieren als vor 10 Jahren. Ich habe früher ungefähr im Abstand von 3 Jahren einen Film gemacht, 2,5 bis 3, weil ich es nicht früher geschafft habe. Ich habe so lange gebraucht, um ein Drehbuch zu entwickeln. Jetzt merke ich einfach, ich kann ein Drehbuch in einem Winter entwickeln und kann mehr oder weniger dann jedes Jahr einen Film drehen. Das werde ich auch nicht mein Leben lang schaffen. Ich bin jetzt in dieser Phase, wo ich das kann. Das geht auch wieder vorbei. Das ist, wie Quentin Tarantino sagt, ist wie ein Schwergewichtsboxer. so da, ich sehe es ja wirklich ein bisschen wie Sport. Also, ne? Mhm. Leistungssportler haben dann halt so einen Peak, wo sie vielleicht irgendwie auch selber wissen, wie sie was anpacken, was sie früher nicht wussten. Ich bin jetzt erfahrener, ich krieg Projekte jetzt schneller entwickelt. Und das wird nicht immer so sein. Deswegen, klar, versuche ich jetzt nicht 100 Jahre zu warten, bis das nächste Ding kommt.
Und ich finde jetzt auch, du siehst irgendwie nicht gestresst oder also so abgearbeitet.
Ich war gerade beim Skifahren. Das ist natürlich, ja. Hat geholfen. Ich war mal 5 Tage beim Skifahren in Südtirol mit der schön. Familie.
Und es gab noch Schnee?
Ja, wahrscheinlich eher künstlichen. Mhm. Also, okay. Aber es war schon aber noch okay.
Ja gut, da hast du ja ein bisschen entspannt. Aber das ist, man merkt, dir macht das auch wirklich Spaß. Und
ja, wir haben das eben gesehen, weil du kamst hier im Rhein und wir können ja sagen, es ist schon relativ spät am Tag und du hast auch schon einige Interviews heute gegeben und dann kamst du rein, noch schnell was essen und du sahst nicht gestresst aus, sondern sitzt du hier jetzt vor uns, hast dich hingesetzt und bist sofort irgendwie... Als ob es unser erstes Interview am Tag wäre.
Ja,
so kommt es uns vor.
Kommt natürlich auch immer darauf an, über was man spricht. Also mit euch spricht man einfach gerne. Aber ich darf ja das machen, was ich machen wollte. Also ich wollte Kinofilme machen und dann kann es ja nicht sein, dass ich dann die Termine, die mit Kinofilmen zusammenhängen, ob es ein Dreh ist oder ein Tag wie heute, dann nicht mag. Also dann ist es ja verrückt, ne? Also wenn du diesen Job machen willst, dann solltest du dich auch über solche Tage freuen oder sie irgendwie genießen oder versuchen, gut zu machen.
Wir haben vorhin unsere Freundin Nele ins Spiel gebracht. Die fand diesen Film ganz wichtig für sie. Der hat ihr irgendwas gegeben, was sie jetzt mitnimmt wahrscheinlich weiter ins Leben. Was war früher, als du jung warst, ein wichtiger Film für dich?
Ah, da gibt es natürlich viele.
Also, aber wenn du so einen rausnimmst.
Club der Toten Dichter ist bestimmt ein Film, der mir sehr wichtig war, der einfach für mich zum einen philosophisch wichtig war, weil er diese Botschaft hat der Poesie, dass man die Künste, die Poesie, Literatur wichtig sein können im Leben und dass man sie bewusst genießen soll. Und Carpe Diem ist eben diese Nachricht in dem Film, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Weiß noch Robin Williams, der dann irgendwie, wo alle ihre eigenen Schrittarten ausprobieren müssen im Hof der Schule. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend als junger Mensch mit 16. Und wir mussten dann mit meinen Kumpels, wir sind dann alle im Restaurant nach dem Kino in so einem Restaurant aufgestanden, auf die Tische gegangen und haben Carpe Diem gerufen, total
oder
peinlich.
Oder Captain, mein Captain.
Captain, mein Captain, genau. Peinlich. Aber es hat einen berührt und ich habe mir gedacht, ich habe mir auch gedacht, wow, diese Welt, solche Filme kann man auch machen. Ja, also ich habe mir gedacht, wow, ich würde auch gerne in diese Welt irgendwie mal kommen. So. Und sonst, es gibt viele Filme. Also, ich meine, klar, ich habe natürlich auch von E.T. Spielberg hat mich als kleines Kind schon, oder Star Wars hat mir als kleines Kind halt schon gezeigt, ey, wenn du da ins Kino gehst, dann kannst du aber sowas von in eine Galaxie fliegen und deine Fantasie, die einfach diese Kraft der Fantasie, ne, die in diesem Film auch drin liegt. Aber auch auf Wiedersehen Kinder von Louis Malle zum Beispiel erinnere ich mich, ist ein Film über eine Freundschaft unter den Nazis in Frankreich. Der Nazi-Besatzung, wo es die Freundschaft zwischen einem jüdischen Jungen und einem französischen Jungen, den habe ich mit 15 gesehen und da geht es auch um zwei 15-Jährige, der hat mich zutiefst berührt. Ich musste so heulen bei diesem Film. Also ein ganz anderer Art Film, ein Arthouse-Film von einem französischen Regisseur. Ich war immer schon, glaube ich, ich konnte mich mit beiden Arten von Filmen ich konnte beide sehr umarmen. Also sowohl die Popcorn-Filme als auch die Arthouse-Filme habe ich eben auch schon. Ja, es gibt viele. La Haine ist auch Hass ist auch ein Film, der mich sehr geprägt hat, wie viele meiner Generation. Ich weiß gar nicht, also ich könnte immer noch eine Stunde weiterreden.
Wir machen so eine kleine, die Top 10, die dann vielleicht zur Top 20 werden.
Auch die Weiße Rose von meinem Vater und auch das schreckliche Mädchen von meinem Vater, wenn ich möchte ich erwähnen, es sind einfach, also von Michael Verhoeven, das sind Filme, die mich sehr geprägt haben und mir gezeigt haben, wow, weil mein Vater hat da mit wenig Mitteln eigentlich unglaubliche Sachen auf die Beine gestellt und einfach sehr kreative Filme, die einen natürlich ermutigen dann als Sohn nochmal, wenn man denkt, wow, der Papa hat das ja echt gut gemacht. Das werde ich schon auch schaffen vielleicht, habe ich mir gedacht.
Wenn ich was geerbt habe. Aber es kann ja auch genau umgekehrt sein, dass man sagt, Mensch, der Papa macht das so gut, das werde ich nie schaffen.
Ne? So war es ja auch lange in meinem Leben, dass ich dieses Gefühl, diese Angst auch hatte. Und der Kritik über meinen allerersten Film stand in einer Kritik, der Apfel fällt manchmal weit vom Stamm.
Oh. Oh. Kritiker können aber auch wirklich gemein sein.
Ja. Und das weißt du bis heute. Liest du sowas?
Die merkt man
das, ja, die schlechten, ne? Ja, oder?
Das ist irre. Du kannst wirklich 10 Hymnen haben und eine gemeine Kritik und du merkst dir die gemeine Kritik. Das ist doch verrückt.
Ist so menschlich, glaube ich. Ja. Ne? Das machen wir doch immer.
Aber man liest, also teilweise habe ich sie auch gar nicht gelesen. Wie mein Großvater, der war ja auch schon Regisseur, Paul Verhoeven, der hat das im Theater, war vor allem Theaterregisseur auch, und der hat aufgehört damit, weil es ihn wahnsinnig gemacht hat. Und Zeitungen wurden dann immer sozusagen verboten. Die waren verboten in der Zeit. Nach der Premiere waren die einfach
erstmal weg.
Verschwinden lassen. Ja, ja, ich glaube, das ist für jeden, der in der Öffentlichkeit steht, ist das, muss man sich dann eine eigene Taktik finden, wie man mit...
Aber liest du die dann heute noch oder sagst du jetzt auch bewusst?
Nur die guten.
Okay, lässt du vorsortieren dann?
Ne? Die werden vorsortiert tatsächlich. Ah, okay. Also von wenn du einen Kinofilm machst, dann kriegst du schon eine Auswertung.
Ausschnittdienst.
Davor,
ne?
Davor ja. Schon, du kriegst auch schon vorher so eine Tendenz durch die Pressescreenings mit, weil die Leute, du kriegst es einfach mit, ob er gut ankommt, und du weißt, ob ein Pressescreening super lief. Und bei unseren, bei der Lücke waren die Pressescreenings so, dass wir eigentlich überhaupt niemanden hatten, der irgendwie den Film nicht gut fand. Also wir wussten, die Journalisten lieben diesen Film. Das ist natürlich toll, wenn man das vorher weiß, dann hast du auch keine Angst mehr vor den Kritiken. Dann kommt zwar manchmal noch irgendwas Peinliches, so gibt es dann manche peinlichen Themaverfehlungen, die kannst du dann aber auch also leichter...
Was meinst du jetzt mit Themaverfehlung?
Es gibt schon so verschwurbelte Kritiken manchmal, so von Kritikern, okay, wo man so das Gefühl hat, die sind gar nicht wirklich für Kinozuschauerinnen oder Leserinnen geschrieben, sondern für sich selbst oder für Kollegen, um die zu beeindrucken und irgendwie, oder um sich selbst irgendwie zu profilieren. Die gibt's immer, also nicht nur bei meinen Filmen. Und da steige ich schnell aus dann. Also die gibt's schon.
Ja. Ich weiß aber, was du meinst. Obwohl wir ja auch Filme kritisieren, aber ich finde, ich sehe es ja immer so als Dienstleistung eher. Also ich sehe mich gar nicht so sehr als Kritiker, sondern dass ich sage, ich bin die Schnittstelle zwischen dem Film und dem potenziellen Zuschauer und sage eher so, das könnte was für dich sein.
Das ist ja auch die Idee. Ja, genau. Das ist ja auch die Idee. Und ich glaube, es darf halt einfach nicht zu sehr nur um... Ich habe halt das Gefühl, wenn man weiß, wie schwer Filme machen ist, wie schwer es ist, sowas aufzustellen, wie schwer es ist, die Tonalität zu halten, wie schwer es ist, diese 40 Drehtage durchzustehen. Ich weiß es einfach. Und deswegen habe ich seitdem einen sanfteren Blick auf Filme, auch wenn sie missglückt sind. Und selbst wenn ich einen Film missglückt finde, also außer er ist jetzt irgendwie so ein richtig doofes Popcorn-Ding, was total unsympathisch ist oder so. Aber ich habe einfach eine größere Toleranz. Ich habe Verständnis dafür, dass was nicht geklappt hat. Ich würde da nicht so draufhauen. Ich würde, glaube ich, dann sagen, das und das schade. Also so ein Schade fehlt mir manchmal. Ach, schade, hat nicht geklappt. Und nicht so ein Hahaha, klappt nicht. Weißt du?
Ich wollte dich sowieso fragen, wenn du ins Kino gehst, weil du weißt ja, wie es gemacht wird, und du hast ja, also wenn nicht du weißt es, kannst du so einen Film überhaupt noch so genießen, oder denkst du jedes Mal so, Mensch, ja, oder funktioniert die Illusion, das meine ich, oder guckst du, die Kamera stand wahrscheinlich da
schon,
und
ja, dann, ja, also du rechnest natürlich schon immer mit, das ist ganz schwer abzuschalten, also so, dass du schon immer, es fällt dir halt immer auf, ah, okay, jetzt schneiden sie wieder in die, ah, okay, so haben sie das gemacht. Okay, ah, jetzt bewegt sich die Kamera so. Mhm, warum? Ah, schön, schön choreografiert. Ah, du siehst auch schon du bewunderst auch manchmal, wenn es gut ist, das Handwerk gleichzeitig. Aber trotzdem denke ich, dass es trotzdem ich mich in Filmen total verlieren kann immer noch. Aber das kannst du natürlich nicht abschalten. Ja, so, das ist eine Analyse, dass man einfach so denkt, ah, wie machen die das? Wie haben die das gemacht?
Du hast vorhin ja erzählt, dass du schon ein paar neue Ideen für Projekte hast, was draus werden könnte. Was inspiriert dich da oder wovon lässt du dich inspirieren?
Total unterschiedlich. Also wie gesagt, Männerherzen, das kann man ja auch sehen bei den Filmen, die ich gemacht habe. Männerherzen, so mein Durchbruch, war ein Film, da ging es um verschiedene Männer, die im Fitnessstudio nebeneinander trainieren, und alle sind irgendwie, der eine ist total deprimiert, der andere ist super gut drauf, einer ist einsam, der andere hat zu viele Frauen. Also es sind so Prototypen, es sind Beobachtungen gewesen. Und dann
selber im Fitnessstudio hast du das
gesehen, was ich für verschiedene Typen da waren. Da war ich Student, da war ich halt auch im Fitnessstudio eingetragen und hab mir gedacht, wie komisch wir alle da in diesen Stahlkäfigen sitzen, und dachte mir, komisch, es gibt gar nicht so einen episodischen Film über Männer eigentlich so. Wie Sex in the City gab's, aber es gab eben nicht so einen Männer. Und auch nicht in der Ernsthaftigkeit. Also ich habe eigentlich gedacht, ich mache ein Arthouse-Drama. Das hieß Mann in Not, dann in meinen ersten Notizen. Später wurde es dann eine Komödie. Ich habe dann auch erst entdeckt, dass Komödie eigentlich so mein Weg ist, meine Tonalität ist. Aber es ist einfach passiert aus einer Beobachtung, und dann läuft die Fantasie los. Und ich glaube, so ist es mit den meisten meiner Filme.
Das war Simon Verhoeven in der Kino-Interview-Lounge.
sein immer noch aktueller Film. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ist für 7 deutsche Filmpreise nominiert. Die Preisverleihung könnt ihr am 29. Mai im Fernsehen live mitverfolgen, wenn ihr wollt, im Livestream. Und dann später, ich glaube um 22:20 Uhr, könnt ihr im ersten, also in der ARD, die Aufzeichnung sehen.
Und dann wissen wir, wie viele Trophäen Simon mit nach Hause nimmt. Wir drücken auf jeden Fall ganz doll die Daumen.
Ja, ob da noch Platz im Regal ist, wenn es dann mehr werden.
Oder vielleicht du musst anbauen.
Musst du umräumen, wir wissen es nicht. Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Es ist ja wie bei Filmen, ne? Podcasts, da muss man auch Mundpropaganda haben. Und Simon, jetzt am Ende deines zweiten Besuchs, wie fühlst du dich auf einer Skala von ich muss hier dringend raus bis ich will nie wieder gehen? Ja,
bei
genau.
Euch jetzt?
Ja, genau, ja, ja.
Da bin ich schon auf einer 9. Okay. Also 9 gut. 10 ist top, aber 10 kann ich euch jetzt nicht geben.
Oh, das war gemein.
10.
Ja, diese Kritiker immer.
Ja, du, ich habe auch nicht, bei mir war auch, ich habe eine super Kritik gehabt bei der Lücke von Filmstarts. Die haben wirklich eine Hymne, ein Meisterwerk und so weiter. Und dann haben sie mir von 5 4,5 Punkte gegeben. Dann denke ich mir, warum gebt ihr mir nicht die 5?
Ja,
ihr sagt, stimmt. Das ist ein Meisterwerk. Oh Mann, also man ist vielleicht auch deutsch und ich bin auch deutsch, deswegen gebe ich euch nur 9 von 10.
Das ist super. Kommst ja wieder.
9 von 10 Popcorn-Typen.